Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 81. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hören wir mal wieder was über die faszinierende Schnittmenge aus additiver Fertigung und Hightech-Medizin. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz erinnern an Folge 21, in der Dr. Ruven Berndt, Oberarzt für Herzchirurgie an der Universitätsklinik Schleswig-Holstein, das Drucken von Blutgefäßen auf Basis lebender Zellen erklärt. Super spannend, sehr cool erklärt, reinhören lohnt sich. So, genug Eigenwerbung. Heute sind wir nicht ganz so weit im hohen Norden. Heute sind wir in Münster, genau gesagt an der dortigen Uniklinik. Dort wurde vor wenigen Wochen das 3D-Center ins Leben gerufen. Es darf aufgrund einer entsprechenden Normerfüllung medizinische Produkte am Point of Care, also in unmittelbarer Nähe der Patientenversorgung, herstellen und verwenden. Diese Ehre wurde bisher noch keiner Klinik zuteil, weltweit nicht. Was am UKM bisher passiert ist und wohin die Reise perspektivisch geht, das kann uns wirklich niemand besser erklären als Dr. Martin Schulze. Warum ist er prädestiniert dafür, das Thema auf der Druckwelle zu erläutern? Ganz einfach. Er ist nicht nur Arzt, er ist auch Ingenieur. Chapeau. Wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Hallo Herr Dr. Schulze, sagen Sie doch bitte mal selbst, wer und was Sie so alles sind und was Sie bisher gemacht haben.
Hallo Herr Asche, liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in dem Format hier teilnehmen zu können. Und ja, zu meiner Person. Ich habe vor mehr als 20 Jahren eigentlich einen sehr langen Ausbildungsweg begonnen, wie man wahrscheinlich erahnt, wenn man hört, Arzt und Ingenieur, und habe das Ganze in einem Medizintechnikunternehmen im Süden Deutschlands begonnen, in so einem dualen Studium. Da hat man damals als einer der ersten eine Berufsausbildung zum Feinwerkmechaniker kombiniert mit einem Ingenieurstudium für Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Medizintechnik und hat auf dem Weg tatsächlich alle Stationen der Firma durchlaufen und kennt eigentlich bis hin zum Implantat oder Instrument die komplette Prozesskette. Und die Neugier und die Forschung haben mich letztendlich nach Münster geführt, wo ich dann im Labor für Biomechanik promoviert habe, dann als Ingenieur. Und wie das so ist, wenn man erstmal das Umfeld gewechselt hat, dann guckt man doch noch ein bisschen mehr über den Tellerrand. Und ich fand Medizin so spannend, dass ich da noch tiefer eintauchen wollte. Und so kam ich in die glückliche Situation 2012 auch, in Münster Medizin zu studieren. Und heute bin ich Orthopäde und Unfallchirurg, Oberarzt in unserer Klinik und leite seit 2021 die experimentelle Orthopädie und habe eine Passion für den 3D-Druck entwickelt, weil das etwas ist, was bei uns in der Klinik auch schon Jahre vorher mehr oder weniger laienhaft zum Einsatz kam und ich das gerne auf eine ganz professionelle Ebene direkt am Point of Care heben wollte. Und so kommen wir heute hier zusammen.
Prima. Sagen Sie bitte noch ein paar Worte zur Universitätsklinik Münster. Wo sie liegt, verrät der Name, aber vielleicht, wie groß ist sie? Gibt es da Schwerpunkte? Wie viele Leute sind da beschäftigt?
Die Universitätsklinik Münster ist wie der Name schon sagt, eine Universitätsklinik mit unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir sind Maximalversorger. Wir haben von den klassischen chirurgischen Fächern wie Herzchirurgie bis hin zur Traumatologie, Neurochirurgie und Orthopädie, sämtliche chirurgische Disziplinen, aber auch andere Disziplinen wie zum Beispiel die Kardiologie und Urologie. Und was Münster im Besonderen auszeichnet, ist, dass wir hier ein Schwerpunktzentrum für Onkologie und Sarkomchirurgie haben. Insofern erklärt sich die Geschichte der Tumororthopädie, aber eben auch ein großes Herzzentrum, wo wir eben auch Erwachsene und Patienten mit seltenen Herzerkrankungen schwerpunktmäßig behandeln. Die Klinik selber ist recht groß, ist so der größte Arbeitgeber hier am Platz mit über 10.000 Mitarbeitern. Und ja, ich bin jetzt seit 2009 hier und fühle mich sehr wohl.
Prima, dann lassen Sie uns einsteigen. Soll erstmal reichen zum Thema Medizin. Wir sind hier auf der Druckwelle. Lassen Sie uns mit der Hardware einsteigen. Welche Maschinen haben Sie im 3D-Center? Und verraten Sie uns ganz kurz, nach welchem Prinzip arbeiten diese Maschinen?
Ja, unser Fuhrpark ist mittlerweile recht groß und angewachsen auf zahlreiche Drucker und Drucktechnologien. Den FFF-Druck, den kennt sicherlich jeder und ist so der typische Einstieg, mit dem auch wir begonnen haben. Aber tatsächlich sind die Herzstücken, mit denen wir uns aktuell beschäftigen und mit denen wir auch die großen Errungenschaften erreicht haben in den letzten Monaten und Wochen ist einerseits das Herzstück eines SLS-Druckers, also ein 1,4 Tonnen Gerät, also eine pulverbasierte Anlage, wo wir uns für einen Hersteller für die Systems entschieden hatten und dann einen ProX 6100 gewählt haben. Warum? Das ist letztendlich dem großen, unter anderem den großen Bauraum geschuldet, den wir da zur Verfügung haben, für die Anwendungen, über die wir wahrscheinlich nachher noch sprechen werden. Und das andere ist ein resinbasierter Druck, wo wir vom Prinzip her ähnlich wie die Stereolithografie den DLP, also Digital Light Processing Drucker gewählt haben. Das ist ein Figure 4, auch vom gleichnamigen Hersteller, wo wir mit einem sehr kleinen, im Verhältnis sehr kleinen Bauraum besonders agil sind. Das heißt, wir können hier Druckaufträge binnen Stunden erledigen.
Okay, DLP und SLS sind die beiden Hauptmaschinen. Geben Sie uns ein paar Beispiele. Was können, was wollen Sie damit künftig herstellen?
Ja, nun ist der 3D-Druck auch im medizinischen Umfeld vielseitig und letztendlich scheint der Einsatz, der scheint ja endlos. Für uns gibt es aber zwei wesentliche Interessensbereiche, wo wir den Schwerpunkt legen. Das ist einerseits die Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen zum 3D-Druck, also zum additiven Fertigen am Point of Care, also unmittelbarer Patientennähe, wobei Point of Care da also den Fokus bildet, auch wissenschaftlich aufgearbeitet zu werden. Was man in der Literatur findet, sind häufig einfach nur so Fallberichte und dann wird gesagt, das hat einen positiven Einfluss, aber in der Wissenschaft zählen Daten und Fakten und die muss man natürlich irgendwie erheben. Deswegen der wissenschaftliche Ansatz und zum anderen eben auch die Unterstützung und das ist ein recht großer Anteil der Unterstützung der individuellen Behandlung von Patienten. Das heißt, wenn man das auf mehrere Beispiele herunterbrechen möchte, das können einerseits Modelle für Ärzte sein, um zum Beispiel eine Erkrankung eines Patienten besser zu verstehen und einen Behandlungsplan darauf hinzupassen. Also ein Patient hat einen Tumor am knöchernen Skelett, aber auch denkbar an allen möglichen anderen Organen. Und das kann dann aber auch darauf hinauslaufen, dass es um unsere kleinsten Patienten geht, zum Beispiel, wo wir Herzchirurgen unterstützen, wo die Operabilität eines Herzfehlers diskutiert wird oder eines Herztumors, wo dann diskutiert wird im Team, wie gehen wir damit um? Ist das eine Problematik, die wir medikamentös lösen können oder ist es überhaupt operabel? Und da kommt der 3D-Druck über das Modell zur Klärung der Frage über Risiken und Erfolgschancen zum Einsatz. Und eine weitere Anwendung wären Modelle, die wir zum Beispiel dann wiederum mit beim Patienten verwenden, also für die Aufklärung des Patienten. Das hilft dem Patienten beim Verständnis der eigenen Erkrankung und erhöht die sogenannte Compliance, also dass er nach der OP die Vorgaben, die Ärzte und Behandler ihm machen, besser einhält und damit den Therapieerfolg letztendlich sichert. Und so kommen natürlich auch gerade für etwas spannendere Bereiche auch noch der Einsatz von Implantaten ist da natürlich ein wichtiges Thema. Die werden teilweise im OP an den Knochen angepasst, damit sie dann auch für den Patienten wirklich passen. Und mit einem 3D-Modell, das jetzt steril zur Verfügung steht im OP, hat der Operateur natürlich die Möglichkeit, sich eine 360-Grad-Übersicht zu verschaffen. Das heißt, er sieht mehr, als das OP-Gebiet eigentlich zur Verfügung stellt. Und dann kann er an dem Modell die direkte Anpassung vornehmen, hat natürlich damit einen perfekten Sitz des Implantates und auch eine viel bessere Verankerungsmöglichkeit. Und damit wird das Gewebe des Patienten weniger strapaziert, was das Risiko für spätere Komplikationen zum Beispiel verringert. Und so lassen sich noch einige weitere Beispiele ergänzen, gerade was die Tumoren angeht. Ich hatte das eben vorhin schon gesagt, da helfen uns die Modelle einerseits, aber eben auch, und da kommen wir dann so ein bisschen mehr so in Richtung Instrumente, individuelle Instrumente, Schablonen, die bei einer präzisen Schnittführung am Knochen unterstützen können. Also so, dass wir mit ausreichendem Sicherheitsabstand die Tumorentfernung durchführen können und letztendlich helfen dann diese Mittel auch wiederum für die anschließende Rekonstruktion, weil ich ja in gewisser Weise einen Defekt setze und nachher eine Stabilität wieder, eine belastbare Situation für den Patienten herstellen muss. Und somit wären wir einerseits natürlich bei Anwendungsfeldern für den Patienten, andererseits kann man das noch weiterführen für die Anwendung in der Ausbildung. Aber das würde wahrscheinlich jetzt auch noch sehr viel weiterführen. Sie merken, ich habe Spaß an dem Thema.
Das ist gut so, das freut mich. Nichtsdestotrotz, ich hatte es in der Einleitung erwähnt, Sie dürfen erstmals im direkten Patientenumfeld drucken. Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, am Point of Care. Doofe Frage, wie darf ich mir das vorstellen? Steht der Drucker etwa neben dem OP-Tisch?
Ja, ein Drucker direkt neben dem OP-Tisch ist eine spannende Vorstellung und diese Frage ist mir auch schon einige Male gestellt worden. Tatsächlich ist es aber so, dass wir aufgrund des sensiblen Umfeldes eines OP-Saals nicht im gleichen Raum, geschweige denn direkt im Nachbarraum drucken dürfen. Wir haben aber eine direkte Nähe zum Behandlungsbereich, das heißt kurze Wege direkt im Zentralklinikum. Das Behandlungs- und Untersucherzimmer zum Beispiel liegt auf der anderen Seite des Flures direkt gegenüber von unserem 3D-Center. Und dabei ist allerdings dann schon wieder zu beachten, die unterschiedlichen Technologien, die sind dann wiederum räumlich voneinander getrennt, sodass wir also keine Kontamination von den zu verarbeitenden Werkstoffen haben. Und das gilt natürlich im gleichen Maße, wäre das ein kritischer Punkt für einen OP. Also Vor- und Nachbehandlung des 3D-Druckes, es ist ja nicht mit dem 3D-Druck getan, wir haben ja natürlich dann auch noch eine Aufbereitung. Und bis so etwas steril im OP-Saal landet, sind ja noch weitere Zwischenstationen notwendig.
Dass da alles sauber und steril sein muss, leuchtet ein. Aber Sie haben gesagt, der Drucker darf nicht mal im Nebenraum stehen. Warum ist das so?
Ja, letztendlich ist der OP ist ja ein hochsensibler Bereich. Das heißt, die Räumlichkeiten, die wir OP finden, sind es einerseits das, was wir an Lager haben für die ganzen Instrumente und für die ganzen Implantate, die wir vorhalten. Und der OP-Saal selber hat einen Vorraum, das ist die Einleitung, wo der Patient in die Narkose gelegt wird. Und wir haben eine Ausleitung, wo der Patient wieder aufwachen darf. Und im OP-Saal selber darf natürlich nur das sein, was wirklich notwendig ist zur Durchführung der Operation. Also ein Narkosegerät, wir brauchen ausreichend Beleuchtung, wir brauchen einen OP-Tisch, der angepasst und eingestellt werden kann. Und vielleicht noch ein Röntgengerät oder Ähnliches. Das kommt immer auf die Disziplin an, auf den Fachbereich. Manch einer operiert mit einem Mikroskop oder Ähnlichem. Aber jetzt einen 3D-Drucker direkt in den Raum zu stellen, wo dann frisch Materialien verarbeitet werden und wir natürlich noch den Bedarf einer Sterilisation hätten, das ist nicht abbildbar. Also selbst die Sterilguteinheit, da wo unsere Instrumente wieder aufbereitet werden, sind räumlich getrennt. Das ist ein anderer Bereich des gesamten, also wenn man so das Universitätsklinikum anguckt, sogar ein separates Gebäude. Und ist einfach ein Teil der Logistik. Und so ähnlich ist das mit dem 3D-Druck auch. Das ist ein Teil der Logistik, der hier nicht unbedingt mit im OP Platz findet.
In der Theorie habe ich es jetzt verstanden. Lassen Sie uns bitte in die Praxis schauen. Dürfen Sie uns vielleicht sogar einen ganz konkreten Anwendungsfall schildern? Wann kam der Drucker erstmals oder was war ein besonders spezieller Fall? Wann kam es zum Einsatz?
Also zum Einsatz kommt der 3D-Druck bei uns tatsächlich auch schon seit Jahren in abgewandelter Form. Aber ein Fall, der jetzt, ich sag mal, spezifisch und naheliegend ist, ist ein Patient, der mit Schmerzen an der Hüfte zu uns in die Sprechstunde kam und wir letztendlich dann im ersten Schritt eine Bildgebung veranlassen. Also so gesehen, meistens kommen die Patienten ja vom niedergelassenen Kollegen, also die waren bei ihrem Orthopäden, sagen, ich habe da Schmerzen, der macht ein Röntgenbild. Und dann fällt ihm da irgendwas auf und er sagt, Das sollte vielleicht nochmal jemand mitbeurteilen. Und wir sind als Tumororthopädie, als Tumorzentrum letztendlich dafür eine der ersten Anlaufstellen. Und dann kommt der Patient eben zu uns in die Sprechstunde und erhält im Rahmen der Diagnostik bei Verdacht eines bösartigen Tumors am Beckenknochen eine Computertomographie und ein MRT. Und dabei haben wir speziell darauf auf den 3D-Druck optimierte Protokolle erarbeitet, die uns einerseits eine gute Bildqualität und Datenqualität gewährleisten und andererseits eine optimale Weiterverarbeitung der Bilddaten später ermöglichen. Also direkt nach der Bildgebung erfolgt dann eine Diagnosesicherung. Da wird dann eine Probe entnommen. Da hilft uns dann der Pathologe, dass wir auch wirklich wissen, mit was haben wir es da zu tun. Und jetzt kommt da zum Beispiel einer der seltensten oder sehr seltenen Tumoren bei raus, ein Ewing-Sarkom, was vor allem jüngere Patienten betrifft. Und wir können aber parallel aufgrund der Bilder, die wir schon haben, mit einer Modellerstellung beginnen. Das heißt, wir gehen in die Software und segmentieren, stellen also ein virtuelles Modell. Wir machen also aus der Schnittbildgebung, die vorher erhoben wurde, wieder ein dreidimensionales Modell als Vorbereitung einer möglichen operativen Therapie. Für den Patienten ist das aber noch gar nicht so in Reichweite, weil erstmal muss ja anhand des Ergebnisses von der Probenentnahme entschieden werden, wie geht's weiter. Und das passiert im Rahmen einer interdisziplinären Konferenz. Da sitzen Onkologen, Chirurgen, Strahlentherapeuten. Und da wird das Therapiekonzept erst festgelegt. In unserem Beispiel wäre jetzt zum Beispiel eine primäre Resektion mit anschließender Chemotherapie festgelegt worden. Und da einige Tumoren ein sehr aggressives Wachstum zeigen, gilt es hier vor allem keine Zeit zu verlieren. Also die knappe Zeit bis zum nächstmöglichen OP-Termin zu nutzen. Und das machen wir eben über eine Resektionsplanung und Planung der Rekonstruktion. Im zweiten Schritt wird also aus unserem segmentierten 3D-Modell die Anpassung bzw. auch eine Konstruktion vorgenommen für zum Beispiel Resektionslehren. Also wenn wir den Tumor entfernen möchten und einen Sägeschnitt am Knochen vornehmen, dann können wir dafür Instrumente konstruieren, die individuell nur für diesen einen Patienten passen. Und dabei ist natürlich wichtig, dass wir einen unkomplizierten, engen Austausch zwischen Operateuren, Radiologen pflegen können. Und das ist natürlich am Standort möglich. Das ist das, was den Point of Care ausmacht. Man nimmt den Hörer in die Hand und kann direkt miteinander sprechen. Man kann die Modelle gemeinsam angucken. Und das geht sogar so weit, dass wir manche Eingriffe im Team komplett durchspielen. Also an dem anatomischen Modell des Patienten mit der Erkrankung, mit individuell für ihn konstruierten und gedruckten Schablonen und Bohrlehren die OP durchspielen und diverse Anpassungen auch noch vornehmen können. Weil das ist ja der Vorteil daran, wenn wir sehen, okay, anders würde es im Team besser passen, für den Patienten besser werden, dann kann hier noch nachgebessert werden. Und im dritten Schritt folgt dann eben, sobald das Design steht, auch der Druck. Und dabei können wir auf unsere unterschiedlichen Technologien zurückgreifen und die auch durchaus kombinieren. Und wenn dann das fertige Produkt aus dem Prozess kommt, inklusive dem Ganzen, was man üblicherweise auch im Post-Processing noch braucht, dann geht das in unsere Sterilisationseinheit und steht für den OP bereit. Und erst im letzten, im vierten Schritt ist die eigentliche OP, wo es zum Einsatz kommt. Und da helfen die Schablonen eben, wie gesagt, die Resektion und die Rekonstruktion zügig umzusetzen, sodass wir OP-Zeiten knapp halten können und der Patient damit weniger Belastung erfährt und insgesamt dadurch dann auch das Komplikationsrisiko minimiert werden kann. Also wir sind binnen weniger Tage in der Lage zu behandeln, den 3D-Druck nutzbar zu machen und verlieren keine wertvolle Zeit. Es ist häufig bei individuellen Implantatversorgung, die lange Fertigungszeiten bedürfen, von meist mehreren Wochen bis Monaten, eben nicht der Fall. Und damit bekommt eben der Point of Care eine ganz besondere Bedeutung.
Okay, ich habe verstanden. Sie drucken Modelle, Sie drucken Instrumente, Sie drucken Bohrschablonen, also Jigs und Fixtures in der Fachsprache. Sie haben aber auch gesagt, Sie drucken Implantate. Gleichzeitig sagen Sie, Sie haben einen DLP und einen SLS-Drucker, also Kunststoffdrucker. Drucken Sie Implantate aus Kunststoff?
Aktuell tun wir das noch nicht. An uns geht es natürlich nicht nur um Jigs und Fixtures, also nicht nur um Bohrschablonen und Sägeschablonen, sondern also es gibt natürlich auch 3D-gedruckte Implantate, die aus einem Kunststoff sind. Auch da wäre zum Beispiel PEEK oder PEEK zu nennen. Es ist aber schwierig, direkt von Zero to Hero, ne? Also man muss schon irgendwo erstmal das Laufen beginnen, um nachher an einem Wettkampf oder Marathon laufen zu können. Und so ähnlich ist es natürlich mit dem 3D-Druck auch. Also die Medizintechnik in Deutschland ist ja ein Feld, wo in ganz besonderem Maße hohe Sicherheitsstandards festgelegt wurden. Und diese gelten für jedes Produkt im medizinischen Einsatz, sei das diagnostisch oder therapeutisch. Und damit ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass eine Verbandsschere anders zu bewerten ist als ein Bohrer oder eine chirurgische Schere oder ein Implantat. Und über die Zweckbestimmung, über die sogenannte Zweckbestimmung, ergeben sich dann die sogenannten Risikoklassen. Und da gibt es drei Hauptklassen, denen die Produkte zugeordnet werden. Und wir sind mit anatomischen Modellen gestartet und arbeiten nun mit einer höheren Risikoklasse in den Instrumenten. Das wäre Klasse 2, also bei invasiven Eingriffen am Patienten, sprich im OP. Und die höchste Risikoklasse, Klasse 3, die ist Implantaten vorbehalten, also für einen dauerhaften Verbleib im menschlichen Körper. Es geht also bei allem um eine Konformität mit den höchsten Sicherheitsstandards und eine Prozesssicherheit. Und wer den Prozess besitzt, kann dies nachhalten und trägt natürlich auch die Verantwortung. Und das ist der große Punkt. Die Verantwortung muss wachsen und wir müssen das, wollen uns das auch erarbeiten. Aber zunächst fangen wir erstmal etwas tiefer an.
Das heißt, in die Zukunft geschaut, Sie liebäugeln schon so ein bisschen mit dem Metall-3D-Drucker.
Korrekt.
Wäre ja auch schön. Also ich selbst habe ordentlich Titan und Schrauben im Sprunggelenk. Deshalb wäre doch eigentlich schön, wenn man nicht im Nachbarraum, aber zumindest in der Uniklinik die passenden Patienten individualisierten Schrauben und Platten herstellen könnte.
Genau. Also das wird sicherlich, also steht auf unserer Wunschliste, aber es ist natürlich was, was wir ähnlich wie den 3D-Druck jetzt auch vorbereiten wollen. Wir haben, und das unterscheidet uns wahrscheinlich zu vielen Anwendern an Kliniken, wir haben das von der Pike auf geplant. Und haben uns da natürlich auch die nötige Zeit genommen. Und das wird für einen metallischen 3D-Druck mit Implantatwerkstoffen nicht minder notwendig sein. Und das, was wir bis hierhin gesammelt haben, sind wertvolle Erfahrungen, die uns dabei natürlich helfen, das später auch für den Implantat, für Implantat-3D-Druck anwenden zu können.
Habe ich es richtig verstanden, dass Sie intraoperativ drucken? Das heißt, der Patient liegt in Narkose im OP und Sie schmeißen, nicht im Nebenraum, habe ich mittlerweile verstanden, Sie schmeißen irgendwo in der Uniklinik währenddessen den Drucker an. Falls das tatsächlich so ist, was sagen die Anästhesisten und Anästhesistinnen dazu?
Nein, das ist nicht der Fall. Also wir sind noch nicht ganz so dynamisch und so spontan, dass wir während der OP drucken können. Vielleicht ist das eine Zukunftsoption, die irgendwann mal zum Tragen kommt, aber die Prozesse dauern ja auch. Und in der Regel ist es so, dass wenn etwas steril an den OP-Tisch soll, dann muss man allein schon für die Sterilaufbereitung Stunden rechnen. Und auch der Druckprozess braucht ja seine Zeit und auch die Modellierung und Vorbereitung der Bilddaten, sodass wir überhaupt etwas Druckbares erzeugen. Und insofern intraoperativ ist etwas optimistisch. Das werden wir noch nicht ganz schaffen. Und der Anästhesist, der hat zwar immer viele Fragen, aber insgesamt sehe ich da, ich sehe eher Begeisterung, oder wir haben es bisher immer geschafft, alle zu begeistern für unser Thema, und große staunende Augen sind das Einzige, was uns da begegnet, aber intraoperativ haben wir noch nicht.
Schade eigentlich. Dann hätte ich es verstanden, warum die Universitätsklinik, das Universitätsklinik Münster, die einzige Einrichtung ist, die das bisher darf, weil das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Jetzt frage ich mich, warum ist das UKM die bisher einzige Einrichtung, die am Point of Care drucken darf? Was ist da so besonders? Was ist das Geheimnis der Zertifizierung nach, ich muss es ablesen, ISO ASTM 52920?
Ja, für den additiven Fertigungsprozess war die Zertifizierung bisher nicht einheitlich gehandhabt. Und man hat nur gefordert, du brauchst ein QM-System im Allgemeinen nach der ISO 9001, oder für die Medizintechnik ist das dann die 13485, die danach zertifiziert sind. Und die sind aber nicht spezifisch für den 3D-Druck ausgelegt. Und auch die Uniklinik hat ein QM-System, welches nach der 13485 eben für die Medizintechnik vorgehalten wird. Das Besondere ist aber jetzt, dass wir über diese ISO 52920 den Prozess spezifisch bewerten konnten und damit eine Schnittstelle zur Einbindung in das übergeordnete QM-System geschafft haben. Also wenn nun einige denken, naja, aber dann werden die ja zum Medizinproduktehersteller, dürfen die das? Ja, aber nicht pauschal, weil auch da ist wieder das Medizinproduktegesetz recht streng. Und es gibt aber eine Besonderheit. Es sieht nämlich vor, dass wir nach Artikel 5 als besondere Ausnahme für Gesundheitseinrichtungen selbst zum Produzenten werden dürfen. Das heißt, im engen Rahmen ist das erlaubt. Und das Ganze haben wir natürlich bis hierhin, weil diese Norm gibt es noch gar nicht so lange. Die Norm ist letztes Jahr im Juni veröffentlicht worden und hat viele Fragezeichen, die wir selber hatten, wie gehen wir das Problem an, beantworten können. Weil klar, man kann natürlich auch Risikobeurteilungen und eine Zertifizierung auf anderem Wege erreichen. Man muss sich das aber dann mühselig selber erarbeiten. Und so insofern gibt diese Norm einen Rahmen, einen Fragenkatalog vor, den man durchgehen kann und damit natürlich dann irgendwann zu dem Schluss kommt, okay, wir haben alle Risiken, alle Prozessteilschritte ausgiebig beurteilt und können in eine Zertifizierung eintreten und wissen, unser Prozess ist sicher. Und das kann ich natürlich dann auch dem Anwender, also dem Operateur, der die Dinge bei mir in Auftrag gibt, kann ich dann auch vertreten und habe das Vertrauen dafür. Und bei dem ganzen Unterfangen haben wir natürlich Unterstützung gehabt, weil das auch für uns eine Wahnsinnsherausforderung erstmal so im Ausblick war. Und da haben wir durch AM Entrepreneur-Chef Gregor Reichle, das ist unsere Beratung, die uns da zur Seite stand aus München, eine große Hilfe gehabt und haben das dann tatsächlich innerhalb von Monaten umsetzen können. Und dass wir da jetzt die Einzigen sind, die das dürfen, liegt wahrscheinlich auch mehr oder weniger mit an der Dynamik. Also wir haben diese Norm entdeckt, gesagt, die passt wie Faust auf Auge und haben uns dran gesetzt und gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt können wir es umsetzen, weil damit scheint es greifbarer und umsetzbarer in einem überschaubaren Zeitrahmen.
Okay, dann lassen Sie uns kurz über Geld reden. Wie wird das 3D-Center bisher finanziert?
Ja, wir haben bislang eine recht umfangreiche Förderung aus dem React-EU-Förderprogramm erhalten, wo wir Geräte und Software, weil auch die Software, die wir verwenden, muss zertifiziert sein für medizinische Anwendungen, und haben da Mittel vom Land und von der EU erhalten. Das waren roundabout ungefähr 500.000 Euro, wenn man so möchte. Und hier hatten wir insbesondere bei der Mitteleinwerbung auch wahnsinnige Unterstützung, weil auch das wiederum ein Projekt war, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist ein Konzept, das wir hier auf die Beine stellen wollen. Wie kriegen wir das hier hin? Da hatten wir von Kollegen aus InnoCoding, da ist so ein Team, die sich auf forschungslastige Förderung spezialisiert haben, sehr große Unterstützung. Und damit haben wir so den, ich sag mal, den Pott geholt. Und die Mittel wurden dann nochmal aufgestockt durch einen erheblichen Anteil von meiner Klinik, Klinik für Orthopädie und Tumororthopädie, von der medizinischen Fakultät hier in Münster und von der Universitätsklinik selber. Was im Voraus allerdings noch nicht so augenscheinlich war, welche Kosten denn noch durch Umbaumaßnahmen entstehen, weil wir dann erstmal einen passenden Platz für unseren Drucker finden mussten. Und das waren recht aufwendige Umbaumaßnahmen. Wir haben also ungefähr nochmal dieselbe Summe investieren müssen in Umbaumaßnahmen, damit der Drucker, der Prozess, so wie wir ihn nachher auch brauchen, zertifizierungsfähig mit konstanten Umgebungsparametern aufgestellt werden kann. Und dafür wurde eigens sogar die Fassade abgenommen, mit einem Kran das 1,4 Tonnen Gerät reingehoben. Also ich denke, der wird dafür immer wohnen und nie wieder umziehen. Das ist so letztendlich bis dahin die Finanzierung gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird der laufende Betrieb finanziert? Und die Etablierung der Ressource am Point of Care ist im Ganzen als wissenschaftlicher Ansatz zu verstehen. Das heißt, vieles wird über Forschungsmittel finanziert. Damit sind also aktuell viele der Druckaufträge im Rahmen klinisch-wissenschaftlicher Fragestellungen abgedeckt. Die Abrechnung selber, wenn es jetzt um Patienten geht, ist leider in unserem Gesundheitssystem noch nicht so vorgesehen, weil wir wissen ja, das ist nicht ganz so dynamisch wie vielleicht der technologische Fortschritt. Und insofern gibt es da noch ein paar Fragezeichen, wo wir dran anknüpfen müssen.
Okay, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie sind Arzt und Ingenieur. Ich glaube, es ist eine ziemlich seltene Kombination. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf eine Reise in die Zukunft. An welcher Stelle wird die Schnittmenge aus Ingenieurskunst und Hightech-Medizin künftig die süßesten Früchte tragen?
Ja, die süßesten Früchte. Ich denke, wir werden eher zusammenrücken, als es bisher schon der Fall ist. Die Spezialisierung gerade in der Medizin geht immer tiefer und damit sind wir auch in der medizinischen Versorgung aufeinander angewiesen. Das heißt, der Innovationsdruck steigt einerseits aus der Perspektive, aber zum anderen eben auch, da wir in der Kombination mit Ressourcenverknappung noch weniger Personal in allen Bereichen zur Verfügung des, also in allen Bereichen des Lebens zur Verfügung haben. Und da kommen dann so Dinge zum Tragen wie die Digitalisierung mit neuen Technologien in Verbindung auch mit KI. Und dass das einen wesentlichen Beitrag leisten wird. Also während wir heute noch teilweise händisch Segmentierungen zeitaufwendig vornehmen müssen, wo zwar schon Deep Learning unterstützend wirkt und manche Dinge auch erkannt werden, ist da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich bin mir sicher, dass wir mit Dingen wie dem 3D-Druck in der Klinik mit Kombination Navigation, Robotik, Augmented Reality neue und irgendwann unverzichtbare Werkzeuge im klinischen Umfeld als alltäglich und selbstverständlich wiederfinden. Und da freue ich mich drauf.
Und Stichwort intraoperativ. Auch das, was wir in der Mitte des Gesprächs besprochen haben, halten Sie perspektivisch für möglich, dass während der Patient auf dem OP-Tisch liegt, währenddessen konstruiert, gedruckt und sterilisiert wird?
Ich würde mal sagen, irgendwann wird das kommen. Technologisch ist das bestimmt möglich. Es wird nur eine Frage der Zeit sein.
Prima, das werde ich beobachten. Herr Dr. Schulze, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist ein tolles Format und ich würde mich natürlich freuen, das Interesse bei vielen der Hörern auch geweckt zu haben. Wenn es Fragen gibt, gerne an uns wenden. Das 3D-Center ist auch online zu finden und damit sage ich Tschüss und vielleicht bis bald.
Danke Ihnen. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 81. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. ingenieur.de/con-Ausgabe-gratis. Ein Wort, Con wie Konstruktion und direkt daran geschrieben, Ausgabe gratis, Con-Ausgabe gratis. Der Sicherheit halber setze ich die Links auch nochmal in die Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.